Leidenschaft kontra knallhartes Geschäft. Die verrückte Welt des Fußballs. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, Christoph Daum ist in Frankfurt gelandet und sagt, das Potenzial und die Perspektiven in Frankfurt sind großartig. Ich bin jetzt im Gespräch mit Peter Fischer, Präsident Eintracht Frankfurt. Guten Morgen, Herr Fischer.
Einen guten Morgen.
Na, Zeitumstellung schon verkraftet?
Nicht wirklich. Also man hört das ein Stück weit an der Stimme, also die Stunde, die man uns da klaut, die merkt man sonntags morgens.
So, wir wollen ein bisschen über den Erfolg der Eintracht sprechen, denn das Potenzial, sagt ja der neue Coach, ist da. Er ist vom Erfolg überzeugt, der Präsident auch.
Wir sind zumindest dafür überzeugt, dass wir für die nächsten 7 Spiele, wo wir eine Aufgabe haben, nämlich gegen einen harten Mitbewerb nicht abzusteigen, den richtigen Mann gefunden haben. Was danach kommt, da dürfen wir dann gern wieder sonntags morgens plaudern.
Warum ist Daum der richtige Mann?
Wir haben in diesem Jahr, ich meine, dafür muss man kein Prophet sein, einen sportlichen Niedergang, den sich keiner so richtig erklären kann. Das lief ja vorher alles so ganz gut. Und unerwartet, und ich glaube, das war ganz wichtig, auch medial unerwartet, ist es uns gelungen, sicherlich einen der großen Spitzentrainer der Welt, deutscher Meister, österreichischer Meister, Türkei-Meister, Pokalsieger x-mal, mit einer großen Aura, mit einer großen Erfahrung in Frankfurt zu verpflichten.
Wo liegen denn ganz genau seine Stärken? Das eine ist ja die Außenwirkung, die Fans haben ihn auch schon akzeptiert, erstes Training, ich glaube vor 2000 Fans, jetzt am Ende der Woche. Was sagt die Mannschaft, was glauben Sie, sind seine ganz starken Fähigkeiten, damit der Abstiegskampf dann abgewehrt wird?
Ich persönlich glaube, dass man ihn sehr oft einengt auf diese Motivationsschiene. Mit Motivation alleine ist es nicht möglich, heute im Fußballgeschäft zu bestehen, sondern das, was ich erlebe und das, was ich von Christoph Daum die letzten Jahre übrigens kenne, sehr akribische Arbeiter, morgens der erste, abends der letzte, sehr deutliche eigene Ansprachen, Stärken, Schwächenanalysen, sehr individuelles Training, versuchen natürlich Gruppen und dynamische Prozesse, versuchen in die Mannschaft auch zu wirken, die Mannschaft zu verstehen, die Sprache der Mannschaft letztendlich auch zu moderieren. Ich glaube, das kann er. Und, was ganz wichtig ist, ein ganz, ganz moderner Trainer, der jetzt gerade in England bei den 2 Superstars letztendlich nochmal ein Praktikum gemacht hat, sich immer wieder weiterbildet, immer wieder bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, damit haben wir die richtige Entscheidung getroffen.
Sie haben es eben schon gesagt, Peter Fischer, es war eine oder ist bis jetzt eine sehr turbulente Saison gewesen für Fans und für die Spieler, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Verletzungssorgen gibt es natürlich, Abstiegskampf jetzt ganz aktuell. Wann fällt denn für einen Club, denn das Thema ist ja heute eben Leidenschaft, Fußball, aber eben auch ein knallhartes Geschäft. Wann fällt denn so eine Entscheidung, einen Trainer auszuwechseln?
Also in Frankfurt ist, und da kann ich für 10 Jahre sprechen, ist es bekannt, dass wir keinen Trainer innerhalb einer Saison ausgewechselt haben. Ich glaube, auch Herbert Bruchhagen und die Kollegen dort im Vorstand haben dafür gesprochen, eine ganz starke Kontinuität zu haben. Wir haben zum ersten Mal die sogenannte Reißleine gezogen. Sie haben richtig gesagt, wir haben anderthalb Saisons mit Michael Skip einen guten und technisch schönen Fußball gespielt. Wir sind dafür auch gelobt worden und es war abgeschnitten. Wir haben in der Mannschaft nicht mehr erkennen können, dass sie bereit war, sich in dem Abstiegskampf zu wehren. Wir haben nicht mehr erkennen können, dass Leidenschaft und das, was wir auf dem Platz und im Training gesehen haben, in irgendeiner Form reicht für die Bundesliga. Wir sind mit Abstand die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Wir sind in einer jämmerlichen sportlichen Situation gewesen. Jeder, der auf dem Platz war, war weit von seiner Form entfernt. Das war der Grund, wo wir sagen müssen, der Abstiegskampf, und das ist das, was die Verantwortung ist, wir müssen hier in Frankfurt die erste Liga erhalten. Der Absturz in die zweite Liga ist wirtschaftlich für den Verein und für diese Stadt und die Region letztendlich der absolute Super-GAU. Und den kann es, oder den gilt es zu vermeiden. Und ich glaube, das haben wir im richtigen Moment getan.
Und wenn man all das weiß und all das auch so deutlich ist, gibt es dann trotzdem so einen emotionalen Moment, wenn man Herrn Skibbe gegenüber sitzen muss und muss ihm dann sagen, so, jetzt ist Schluss?
Also ganz schlimm. Also Michael Skibbe ist, also ich sehe nicht nur immer einen Fußballtrainer, genauso wie ich nicht immer nur einen Fußballspieler sehe. Das sind nebenbei nämlich auch noch Menschen. Und ich habe mit Michael Skibbe sicherlich auf einer zwischenmenschlichen Beziehung gehabt, die unter Menschen war. Wir konnten ausgehen, wir konnten ein Glas Wein trinken, wir mussten nicht nur über Fußball reden. Wir haben uns vernünftig begegnen können. Ich habe ihn für einen intelligenten, aufgeschlossenen, sehr weltoffenen, auch sehr politischen Menschen erlebt. Mir persönlich tut es menschlich sehr leid. Jetzt kommt die blöde Phrase, das Geschäft ist so, das Schmerzensgeld ist verdammt hoch, auch in diesem Job. Mir hat es leid getan, vielen hat es sicherlich leid getan hier bei Eintracht Frankfurt, aber es gab letztendlich alternativlos, bleiben wir bei diesem berühmten Wort, Es war alternativlos, so leid uns das vielleicht auch.
Nun sind Sie ja auch schon lange im Geschäft, Herr Fischer. Haben Sie denn das Gefühl, dieses Geschäft ist härter geworden, gerade weil es auch um viel Geld geht?
Zweifelsohne. Das Geschäft ist auf der einen Seite in der Perversion von Geldern, insbesondere bei Spielern, Gehältern oder bei Transfererlösen oder überhaupt nicht mehr zu toppen, nicht mehr verständlich zu machen für viele junge Leute, für viele junge Fußballspieler. Diese Perversion ist einfach da. Das Geschäft ist knallhart. Es ist vollkommen unmenschlich geworden. Es lässt überhaupt keinen Raum, sich auf normalen Ebenen zu begegnen. Es ist sehr, sehr, sehr abgewichst. Das, was wir glauben mit Verein und mit Treue oder mit einer bestimmten Leidenschaft, mit einer Solidarität oder so, das gehört ins Buch der Fabel. Das war einmal, das sind die Fritz-Walter-Zeiten, diese 11 Freunde, das ist längst passé und ich glaube, das wird sich noch verschlimmern.
Das klingt jetzt nicht sehr optimistisch. Das klingt nach einem knallharten Geschäft, so wie Sie es ja auch benannt haben. Aber bei den Fans ist ja Leidenschaft noch durchaus zu spüren. Wer wird der Meister am Ende der Saison? Kleiner Tipp von Ihnen.
Man muss nicht ganz so irrsinnig schlau sein. Wir spielen unser letztes Spiel in Dortmund. Sarkastisch gesagt, wir dürfen mal eine Meisterschaftsfeier erleben, nämlich die vom BVB. Die haben es A verdient. Ich hoffe, dass wir an diesem Spiel, am letzten Spieltag gerettet sind und dass Dortmund um Gottes Willen nicht noch irgendeinen Punkt braucht. Von daher freue ich mich letztendlich.
Kleiner Tipp, wo die Eintracht stehen wird am Ende der Saison?
Viertletzter würde ich sehr zufrieden sein. Alles, was darüber ist, reicht, um viele alkoholische Getränke zu mir zu nehmen.
Und Christoph Daum bleibt dann in der neuen Saison, wenn es gut läuft?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Die liegt sicherlich auch ganz stark.
Was? Haben Sie den Vertrag nicht gelesen, Herr Fischer?
Nein. Auch die Medien, also was ich in den Medien gelesen habe, diesmal, das war ziemlich schlimm. Vom Geld angefangen bis zu 3 Monate. Es gibt keine Option davor und danach. Wenn das alles funktioniert und wir beide miteinander können, der Verein und Christoph Daum und umgedreht, dann würden wir uns bestimmt freuen, wenn es weitergeht.
Darf er den Schlüssel behalten?
Dann darf man
Herr Fischer, herzlichen Dank und vielleicht noch eine Runde schlafen, ne?
Okay.
Mit der Umstellung. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ich bin jetzt im Gespräch mit Frank Gosen. Er ist Kabarettist und Romanautor, aber vor allem eins, fußballverrückt. Und das passt ja zu unserer heutigen Sendung. Leidenschaft kontra knallhartes Geschäft, die verrückte Welt des Fußballs. Hat einen Roman geschrieben, Liegen lernen, aber eben auch ganz unterhaltsame Fußballgeschichten aus Fanseite, weil Samstag ist, heißt das Buch. Und er ist vom glühenden Fan des VfL Bochum mittlerweile in den Aufsichtsrat gewählt worden. Guten Morgen, Frank Gosen.
Guten Morgen.
So, wir reden über Fußball heute. Warum ist Fußball eine ernste Sache?
Weil Fußball einfach immer wieder die Gelegenheit gibt, auch mal abzuschalten und alle Sachen, bei denen man wirklich abschalten kann, muss man dann auch irgendwie dann doch auch wieder ernst nehmen, um dann Gewinn daraus zu ziehen für das, was eigentlich vielleicht doch noch ein bisschen wichtiger ist als Fußball.
So, Sie sind Fan vom VfL Bochum. Tut sehr weh, die zweite Liga?
Ja, immer. Die zweite Liga ist immer eine Katastrophe, schneidet ins Fleisch. Und wir werden uns nie dran gewöhnen und es immer ekelhaft finden.
Ist hart für einen Fan, auf jeden Fall. Nun gibt es ja das Spiel in Frankfurt, ich glaube am 4. April. Wir haben heute Sonntag, sind noch ein paar Tage jetzt. Gibt es dafür schon irgendeinen Plan?
Ja, ich denke, ich werde das wieder zu Hause gucken in meinem Keller mit Beamer auf großer Leinwand mit Freunden und ein bisschen was zu essen dabei. Das geht immer ziemlich ab bei uns. Wir haben dann einen Kühlschrank von der örtlichen Bierfirma und sowas alles.
Ich merke schon, Alkohol gehört auf jeden Fall dazu. Warum haben Fans eigentlich ganz bestimmte Rituale, wenn sie Fußballspiele ihres Clubs schauen? Da gibt es ja ganz wundersame Geschichten. Also ein Bekannter von mir, der muss immer ein ganz bestimmtes T-Shirt anhaben. Ein anderer schläft die Nacht davor in seiner Bettwäsche, seiner Werder-Fanwäsche. Woran liegt das?
Man muss unterscheiden zwischen Ritualen, die einfach Spaß machen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, wie sich gemeinsam treffen, ähnliche Klamotten anziehen und zusammen Bier trinken, zusammen singen und dem Aberglauben, von dem ich überhaupt nichts halte. Also wenn die Leistung meiner Mannschaft davon abhängt, welchen Pullover ich anhabe, dann läuft entweder bei mir oder bei dieser Mannschaft irgendwas falsch. Also da hänge ich überhaupt nicht an. Aber der Rest, dass man alles so ein bisschen ritualisiert, es gibt ja auch Sicherheit. Und gerade als Anhänger des VfL Bochum sehnt man sich doch manchmal nach ein bisschen Sicherheit, wenigstens in dem Verhalten drumherum.
Wir haben alle irgendwo unsere Wurzeln. Warum werden wir meistens Fan unseres Heimatclubs? Und egal, wo wir dann später leben, wenn wir erwachsen sind, hängen wir immer noch an unserem Heimatverein. Woran liegt das?
Allgemein wird man die Heimat natürlich nie los, das hat man sich nicht ausgesucht und für manche ist es auch schmerzhaft, davon nicht loszukommen. Aber meistens hat er natürlich einfach mit der banalen Tatsache zu tun, dass der Vater einen als Kind mitgenommen hat. Und dieses emotionale Erlebnis, was man beim ersten Stadionbesuch hatte, das schüttelt man nicht mehr ab. Ne? Egal, ob die Mannschaft, egal wie ich nicht sagen, ich hatte das Glück, ich bin mit einem Sieg in meine Fankarriere gestartet, 1975. Aber wenn es so alles zusammenkommt, dann ist das für ein Kind doch sehr faszinierend, diese ganze Atmosphäre, der große grüne Rasen, womöglich ein Flutlichtspiel und man wird so ein bisschen eingeführt in die Welt der Männer und dieses emotionale Erlebnis verbindet man dann eben mit seinem Heimatverein und das kriegt man nie wieder aus den Kleidern.
In Ihren Büchern haben Sie über Fußball geschrieben, unter anderem in dem Werk, weil Samstag ist. Als Kabarettist findet Fußball bei Ihnen auch als Programmpunkt auf der Bühne statt. Gibt es Originale, an die Sie denken, wenn Sie die Augen schließen und an Fußball denken, die vielleicht aus der Familie kommen, die Sie kennen aus Ihrem Club?
Ja, also wenn man mit Fußball zu tun hat, dann ist man von Originalen umgeben. Also erstmal in meiner Kindheit und Jugend war das, kann ich da jetzt nicht an einzelnen Namen festmachen, aber so von der Vorstellung, man ist von alten Männern umgeben, die sich vor allem die ganze Zeit über Fußball aufregen. Wir im Ruhrgebiet, wir gehen ja auch nicht ins Stadion, um uns zu amüsieren, also die Dortmunder zurzeit so ein bisschen, aber im Prinzip gehen wir dahin, um uns aufzuregen und damit wächst man hier so auf. Und das ist heute immer noch so. Am Montag haben wir gegen Energie Cottbus gespielt, das Spiel war zum Teil absolut grottig und die Leute scheinen richtig Lust drauf zu haben, sich richtig darüber aufzuregen, konnte man ja auch. Man hört dann immer so Sprüche, das ist dieselbe Scheiße wie in der letzten Saison. Interessant ist, wenn dieser Spruch schon im ersten Spiel der Saison kommt und man noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Aber so ist das. Wir sind nicht geboren, uns zu freuen.
Also hat es da auch eine soziale Funktion oder kann man sagen, Fußball ist auch ein Ersatz für etwas anderes vielleicht?
Für einige sicher schon. Ich würde sagen, wenn es wirklich so weit geht, dass man sein Leben nur noch lebenswert findet, wenn es irgendwie was mit Fußball zu tun hat, dann ist vielleicht schon auch ein problematischer Punkt erreicht. Es ist die schönste und wichtigste Nebensache der Welt, aber eben auch nur die wichtigste Nebensache. Also wer sagt, ich würde für ein wichtiges Spiel meiner Mannschaft die Geburt meiner Kinder verpassen, der hat nicht alles stramm. Übrigens betrifft das viele Leute, die im Fußball arbeiten. Das ist doch wie so ein Raumschiff, so ein Verein. Und das kann auch ein bisschen ungesund sein.
Aber dann müssen Sie ja aufpassen, Herr Gosen, dass Sie da jetzt nicht angesteckt werden, denn Ihre fußballerische Leidenschaft kriegt jetzt auch was Professionelles. Sie entwickeln sich ja praktisch vom Fan zum Funktionär jetzt. Also man kann noch gratulieren, im Oktober letzten Jahres sind Sie in den Aufsichtsrat des VfL Bochums gewählt worden. Das heißt, Fußball jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel?
Ein bisschen schon, ja. Also ich versuche halt die Sachen, die ich in bisweilen recht kritischen Artikeln öffentlich angestoßen habe, als Diskussion in dieses Gremium zu tragen.
Also das ist ja nicht schlecht. Und vor allen Dingen mit der Entfremdung von Fans und Verein. Das ist ein Thema, was Sie immer wieder kritisieren. Darüber sprechen wir gleich. Ich bin jetzt wieder im Gespräch mit Frank Gosen, Kabarettist und Autor, der nach dem Abstieg seines geliebten Clubs VfL Bochum in die zweite Liga gleich den Roman Der Westen geschrieben hat. Geschichten aus Fanseite, weil Samstag ist, aber eben auch ein Roman wie Liegen lernen, der verfilmt wurde. Und mittlerweile hat er richtig Funktionen übernommen beim VfL Bochum, ist also nicht mehr nur noch Fan, Herr Gosen. Sie besitzen seit Jahren ja eben auch eine Dauerkarte für den Verein. Inzwischen sind Sie im Aufsichtsrat, aber im Stadion sind Sie doch sicherlich bekannt wie ein bunter Hund. Spricht man da auch samstags Sie gerne mal an, ob Sie vielleicht ein bisschen was regeln können, kostentechnisch?
Nein, nicht kosten, was jetzt ein Bier kostet oder so, darauf werde ich zwar auch noch angesprochen im Stadion. Aber nee, was mir in den letzten Jahren hier ein bisschen auf die Nerven ging, war, dass man immer gesagt hat, ja, wir haben ja eh kein Geld und deshalb können wir auch nichts erreichen. Und immer dieser Verweis darauf, dass die anderen alle so viel mehr Geld haben, dass da der FC Bayern ist, dass da VfL Wolfsburg ist, dass demnächst eventuell Red Bull Salzburg kommt. Und an dem habe ich immer entgegengehalten. Wir sind aber noch nie wegen der Kohle abgestiegen, sondern wir sind letztes Jahr zum Beispiel abgestiegen, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben und weil wir eine falsch zusammengestellte Mannschaft hatten. Und dieses ewige, selbstmitleidige Verweisen darauf, dass wir nichts erreichen können, da muss man mal Mannschaften und Vereinen erzählen, denen es richtig schlecht geht. Erzähl doch mal einem Fan von Rot-Weiß Essen oder von, was weiß ich, Darmstadt 98, Kickers Offenbach oder so, die haben eine ganz andere.
Ja, aber es ist jetzt auch naiv zu glauben, dass Fußball überhaupt nichts mehr mit Geld und Kosten zu tun hat. Dem ist ja auch nicht so.
Ja, da habe ich ja nicht behauptet. Aber wir erleben jetzt gerade eine Saison, die ganz klar zeigt, die Tabelle muss nicht unbedingt ein Spiegelbild der finanziellen Tabelle sein. Natürlich hat Borussia Dortmund auch mehr Geld als wir, aber sehr viel weniger zur Verfügung als zum Beispiel der FC Bayern oder der VfL Wolfsburg. Mit der Kohle, die Wolfsburg hat, müssten die jede Saison unter den ersten fünf spielen, wenn es nur um das Geld gehen würde. Wenn man aber nicht genau weiß, was man mit dem Geld macht, sondern einfach nur zum Fenster rausschmeißt, dann spielt man eben auch als VfL Wolfsburg gegen den Abstieg. Ja. Und das ist der springende Punkt.
Sie haben auch mal angesprochen, dass Sie feststellen, dass die Schere immer größer wird zwischen Vorstand, also zwischen den Funktionären und den Fans. Was meinen Sie damit genau?
Wir haben in den 80er Jahren zum Teil chaotische Verhältnisse in den Vereinen gehabt, wo dann einfach aus einer Bierlaune heraus kurz vor Mitternacht derjenige, der die Klappe am weitesten aufriss, zum Präsidenten gewählt worden ist. Dem hat man entgegengewirkt, indem man die Vereinssatzungen zum Teil stark entdemokratisiert hat. Also der direkte Mitgliederwille bricht sich nicht immer unbedingt Bahn, sondern da gibt es dann Aufsichtsräte, die Vorstände einsetzen und sowas. Alles hat mit der Professionalisierung zu tun. Jetzt gerade erleben wir, dass eine neue Mitgliederszene herangewachsen ist, die sich sehr viel kritischer damit auseinandersetzt und deshalb auch darauf pocht, wieder mehr in die Entscheidungsprozesse des Vereins einbezogen zu werden. Wir sind ja zum Beispiel der erste Verein, der jetzt ein Mitgliederforum veranstaltet am 9. April, wo die Mitglieder aufgefordert sind, in einzelnen Arbeitsgruppen ihre Vorstellungen zum VfL darzulegen, zu entwickeln und Vorschläge zu machen, wie das mit dem Verein weitergeht. Da gibt es 6 Arbeitsgruppen. Jede Arbeitsgruppe hat einen Aufsichtsrat mit dabei und 2 andere Leute vom Verein. Und das hat es in der Form, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben.
Wie groß ist denn die Macht von Fans in Ihren Augen? Also wenn man jetzt nochmal an die Situation mit Felix Magath auf Schalke denkt, da gab es ja die Fans, die die Schilder hochgehalten haben, wir sind für ihn, die anderen gegen. Also hat so etwas Wirkung auf den Vorstand?
Ja, ganz offensichtlich hat es auf Schalke Wirkung gehabt. Und ich finde, die ganze Sache muss man mal am Beispiel Schalke von einer ganz anderen Seite beleuchten. Nämlich, mich beruhigt es so ein bisschen bei aller Rivalität zum FC Schalke hier im Ruhrgebiet. Mich beruhigt es so ein bisschen, dass es offenbar immer noch auch darum geht, was für eine Seele und was für eine Identität so ein Verein hat. Und wenn diese Identität eines Vereins so grob missachtet wird, wie das offenbar in den letzten 2 Jahren beim FC Schalke war, dann nützt es auch nichts, im Viertelfinale der Champions League und im Pokalfinale zu stehen. Erfolg um jeden Preis scheint ja dann einer Mehrheit der Leute nicht ganz geheuer zu sein.
Also
das ist eine ganz beruhigende Sache.
Sind die Fans die Seele des Clubs?
Ja, sicher, ohne die Fans, ohne die auf der Stehtribüne den Alarm machen, kommen auch irgendwann die Logenbesucher nicht mehr. Die profitieren ja von einer Atmosphäre, zu der sie selber nicht viel beitragen.
Was sie auch. Wo sitzen müssen, Sie denn jetzt als Aufsichtsratsmitglied? Müssen Sie auch wahrscheinlich auch so einen schönen Ledersessel jetzt in der Loge haben, oder? Stehen Sie noch in der Kurve?
Ich sitze bei den Spielen jetzt mittlerweile in Block B, wo ich vorher auch gesessen habe. Ich habe seit Jahren Dauerkarte in Block B. Ich stehe 2 Stunden stehen, das mache ich schon aus Gründen meiner Knie nicht mehr.
Sie werden doch nicht etwa alt.
Ich hoffe, ich werde alt. Ich sitze in Block B und bei ganz wichtigen Sachen, wenn der Aufsichtsrat Gäste hat oder so, bin ich auch mal auf der Haupttribüne. Aber im Prinzip spielt sich das im Block B ab.
Ganz kurz noch eine Geschichte von Onkel Herbert. Bitte, bitte. Der immer alles verpasst.
Ja, Onkel Herbert war die arme Sau, die immer bei den wichtigen Szenen von wichtigen Fußballspielen gerade auf der Toilette war und hat jemand geklingelt oder so. Und ganz schlimm hat es ihn mal erwischt, als er ist leider Schalker, mit seinen beiden Kollegen dieses Zauberfinale 2001, also dieses Finale der Bundesliga, verfolgt hat und man glaubte, es wäre besser, also man glaubte, es hat Einfluss darauf, ob er vom Fernseher sitzt oder nicht, und in der entscheidenden Situation hat er mit einem schweren Magen-Darm-Infekt auf der Toilette gesessen und deshalb ist Schalke damals nicht Meister geworden. Und das ist eine schwierige Kiste.
Frank Rosen, herzlichen Dank für den Club, weiterhin viel Erfolg und Leidenschaft für Fußball haben Sie ja sowieso, ne?
Ja, vielen Dank auch.
Gerne, tschüss.
So, bis dann.
Fußball ist ein Geschäft, ein knallhartes, wie wir heute Morgen von Peter Fischer, vom Präsident der Eintracht, schon gehört haben. Aber solche Geschäfte beim Fußball, die müssen natürlich auch vermittelt werden. Also zum Beispiel bei den Spielertransfers, da fließen ja oft Millionen. Und die Zeiten, in denen einfach der eine Vertrag per Handschlag dann beschlossen wurde, die sind natürlich längst vorbei. Heute gibt es Spielerberater, die den Profis mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Transfers auch einfädeln. Ich bin jetzt im Gespräch mit Roman Grill, Spielerberater unter anderem von Philipp Lahm, Kapitän der Fußballnationalmannschaft, eben aber auch zuständig für Scouting und Beratung von europäischen Spitzenvereinen. Guten Morgen, Herr Grill.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie waren früher selbst Spieler beim FC Bayern München, heute Berater von Philipp Lahm. Bei dem läuft doch alles super. Warum braucht er einen Berater?
Ja, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, mit den Spielern langfristig zusammenarbeiten. Mit Philipp Lahm arbeiten wir schon zusammen, seit er 16 Jahre ist. Und es geht eigentlich, sich ein bisschen in die Lage von einem Spieler zu versetzen und dann vernünftiger Gesprächspartner zu sein.
In welchen Bereichen denn? Also Philipp Lahm ist seit 2005 ununterbrochen sehr erfolgreich beim FC Bayern München. Kein Wechsel jetzt seit 6 Jahren. Was sind in solchen Zeiten konkret Ihre Aufgaben, Herr Grill?
Ja, erstens mal muss man reflektieren, ist es die richtige Entscheidung, sich so langfristig an den FC Bayern zu binden. Man muss immer Alternativen geben, man muss auch die Konsequenz seiner Entscheidungen mit ihm besprechen, damit er eben zu vernünftigen und guten Entscheidungen kommt. Und beim Philipp Lahm, wie jeder sehen kann, hat das immer bislang hervorragend funktioniert.
Also könnte es eben auch passieren, dass Herr Lahm als Beispiel jetzt nur Sie morgen anruft und sagt, ich würde gerne wechseln ins Ausland, oder sind Sie derjenige, der so etwas an einen Spieler dann herantragen würde?
Theoretisch könnte das natürlich passieren, aber praktisch ist das eigentlich ausgeschlossen. Also man hat ja gestern einen Bundestrainer ansprechen gehört und hat gesagt, und er hat gemeint, er hat den besten Job, den man überhaupt haben kann. Und ich denke, Philipp Lahm ist als Spieler da nicht weit entfernt. Er fühlt sich sehr wohl beim FC Bayern und seine Wahlmöglichkeiten sind ja dann nur noch sehr gering.
Also so etwas müssen Sie dann als Berater natürlich auch berücksichtigen, wenn sich jemand wohlfühlt. Sie haben selbst mal bei Bayern München gespielt. Hatten Sie in Ihrer Zeit auch einen Spielevermittler?
Nein, weil meine Karriere als Spieler hat relativ spät begonnen. Ich bin erst mit 21 zum FC Bayern und habe vorher unterklassig gespielt. Und es hätte aber nicht geschadet, glaube ich. Schlechte Spielerberater braucht niemand, aber wenn jemand eine Ahnung von dem Geschäft hat, wenn jemand die Strukturen von einem Verein kennt, wenn er jemanden zur Seite stickt und dann quasi reflektieren, was jetzt eine vernünftige und gute Entscheidung ist. Da geht es auch zu Beginn der Karriere darum, wie positioniere ich mich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wie kann ich die am besten sichtbar machen. Da denke ich schon, braucht ein junger Spieler schon jemanden, mit dem er sich da einfach neben Verein austauschen kann.
Und eben auch jemanden, Sie haben es ja gesagt, bei Ihnen ist das Ziel, sich langfristig auch an einen Spieler zu binden, ihn aufzubauen, ihn in seiner Karriere zu begleiten. Aber Spielerberater, das ist ja eigentlich kein Ausbildungsberuf. Könnte das jeder werden? Also könnte ich das auch werden?
Jeder, glaube ich, kann es nicht werden, weil man unterhält sich mit absoluten Experten. Also der Philipp Lahm ist mit Sicherheit der Experte in seinem Bereich. Und um ein Gesprächspartner zu sein, muss man auch Experte sein. Das heißt, also man muss das, was er erlebt, das muss man selbst erfahren haben. Und man muss sich auch mit diesem Bereich, sei es jetzt, wie ein Verein funktioniert, wie Trainer zu Entscheidungen kommen, wie Journalisten funktionieren, wie die ganzen Abläufe da sind, da muss man sich, das muss man erlebt haben, muss man Erfahrung gemacht haben, ansonsten
Verstehe.
Kann man sich nicht in diese Welt versetzen und
okay.
Die Entscheidungen.
Es gibt hier gerade eine knallharte Absage für mich, Herr Grill, ich merke das schon. Also, wenn man jetzt nochmal in die Sonntagszeitung schaut, heute auch nochmal ein großes Spiel gegeben, ein großes Interview gegeben, der Philipp Lahm, das heißt eben auch medial beraten Sie die Spieler. Warum geht es beim Fußball fast ausschließlich nur noch um Geld? Oder ist das ein Eindruck, der falsch ist?
Also das ist ein Eindruck, der falsch ist. Also ich kann da nur aus meiner beruflichen Erfahrung sprechen. Wir haben Spieler, die haben ein unglaubliches Interesse an ihrem Sport. Die haben auch Freude daran, sich zu verbessern. Die haben sich mit allen Themen auseinandergesetzt. Wie werde ich besser? Sie haben auch überhaupt kein Thema oder kein Problem damit, sich ständig konfrontieren zu lassen. Also okay, was ist meine momentane Situation? Was kann ich noch erreichen? Mhm. Wie setze ich mich damit auseinander? Weil sie haben ein Warum. Und es ist wunderbar, wenn man als Mensch und als junger Kerl schon ein Warum mache ich das eigentlich? Ja, sie wollen Fußball Fußballprofi werden. Sie wissen ja, dass das ja ein Traumberuf ist und damit kann man sich ja mit jedem Wie beschäftigen und das gelingt uns bei den Spielern, die wir haben, eigentlich ganz gut.
Haben Sie einen Traumberuf?
Ja, im Fußball zu arbeiten, weil ich war leidenschaftlicher Kicker, vielleicht nicht oder ganz sicher nicht so begabt wie jetzt Philipp Lahm und habe mich aber intensiv mit dem beschäftigt und bin zufrieden, so wie es gelaufen ist.
Und neben natürlich auch am Fußballalltag jetzt nicht aktiv, aber eben als Berater natürlich ganz intensiv daran teil und wie man sieht, sehr, sehr erfolgreich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Fanleidenschaft, Erfolg, das spielt immer eine Rolle im Fußball. Herzlichen Dank, Roman Grill, Spielerberater unter anderem von unserem Kapitän der Nationalmannschaft. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Vormittag.
Tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.